Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historikum mehr als Geschichte. Hier ist Veronika vom Podcast-Team und ich möchte in dieser Folge einen sehr wichtigen Aspekt im Geschichtsstudium vorstellen, der alle Lehramtsstudierenden früher oder später beschäftigt, das Staatsexamen. Hierfür habe ich mit Professor Hengerer gesprochen. Er kann auf einen reichen Erfahrungsschatz in der Vorbereitung, Themenstellung und Korrektur von Staatsexamina im Fach Geschichte zurückgreifen und fasst die aus seiner Sicht wichtigsten Punkte für euch hier zusammen.
Sehr schönen guten Tag, mein Name ist Marc Hengerer. Ich bin Professor an der LMU für Geschichte, dort speziell der frühen Neuzeit. Und ich wurde und werde immer mal wieder gefragt, wie man sich eigentlich optimalerweise auf das Staatsexamen vorbereiten könne und was bei Staatsexamensklausuren besonders zu beachten ist. Betonen möchte ich, dass das, was ich hier sage, nicht amtlich ist, sondern meine Eindrücke darstellt und sozusagen meine Erfahrungen darstellt. Okay, also ich werde so 5 Punkte dazu sagen, nämlich zunächst einmal, was muss ich bei Aufgaben eigentlich beachten, dann wie steht es um Fehler und Fakten. Das dritte ist so die Form, also Rechtschreibung und solche Dinge. Und das dritte ist im Grunde genommen die Argumentationshöhe. Und der 5. Punkt ist dann die Frage Üben. Nehmen wir mal zum 1. Punkt, also die Aufgabenstellung. Aus meiner Erfahrung heraus ist es so, dass Klausuren dann, sagen wir mal, schief gehen, wenn die Themenstellung nicht beachtet wird. Das hört sich irgendwie jetzt sehr seltsam und absurd an, kommt aber immer mal wieder vor. Oft ist es ja so, dass Themenstellungen sozusagen Probleme beschreiben, also das Verhältnis von zwei Phänomenen oder Operatoren drin sind, wie zum Beispiel erklären Sie oder beschreiben Sie oder erörtern Sie dies und jenes. Also das eine und das andere Thema, und manchmal ist es in Klausuren dann eben so, dass so am Thema vorbeigeschrieben wird oder nur ein Aspekt gemacht wird und das vielleicht nicht erörtert wird, sondern sozusagen eine Erzählung geboten wird und solche Dinge. Also letztlich, dass das Thema verfehlt wird. Also, und daher ist es ganz wichtig, also aus meiner Erfahrung bei Klausuren, sich genug Zeit zu nehmen, um die Aufgabenstellung zu verstehen. Also jedenfalls sich bemühen, sie zu verstehen. Und wichtig ist an der Stelle, dass man sich also A, genug Zeit lässt und B, dass man versteht, dass die Einleitung dafür da ist, das eigene Verständnis der Aufgabenstellung sozusagen herunterzubrechen in den operativen Ausblick auf das, was in der Klausur folgt. Also wenn zum Beispiel die Frage gestellt wird, war der 30-jährige Krieg ein Religionskrieg, ist es zum Beispiel sinnvoll, darüber zu sprechen, wie sich jetzt möglicherweise Konfession und Religion zueinander verhalten. Und wenn man hauptsächlich dann über Konfessionen im Weiteren schreiben möchte und den Religionsbegriff vielleicht nicht sehr sinnvoll findet. Also das heißt, die Einleitung ist dafür da, die Aufgabenstellung zu interpretieren, möglichst natürlich im Sinne der Aufgabensteller, aber eben auch im Hinblick auf das, was man schreibt. Also was wenig bringt, ist, wenn man jetzt zum Beispiel zum Konstanzer Konzil gefragt wird, da aber nicht viel weiß und dann irgendwas über das Basler Konzil schreibt. Also ganz anderes Thema, das ist in der Regel nicht besonders nützlich. Also das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtigere Punkt in dieser Geschichte Klausuren, Staatsexamensklausuren, ist das Verhältnis von Fakten und Fehlern. Es ist so, dass wenn man Klausuren bewertet, natürlich Fehler irgendwie anmerken muss. Also wenn man so eine Klausur durchgeht und da ist irgendwas falsch, also Jahreszahl falsch, Name falsch, falsches Land, falsches Jahrhundert oder falscher Autor und solche Dinge, dann muss man das irgendwie unterstreichen, nicht? Und dann entstehen, also wenn viele Fehler in einer Klausur sind, so etwas wie eine Menge von Fehlern, die kann man dann zählen und sieht man, oh, das waren jetzt aber irgendwie sehr viele. Und wenn man eine Klausur sehr, sehr viele Fehler enthält, kann man nur schlecht eine sehr, sehr gute Note geben, um es unpräjudizierlich zu formulieren. Und das heißt, in Klausuren sollte man Fehler vermeiden. Das hört sich jetzt auch wieder simpel an. Konkret heißt das, ich weiß jetzt zum Beispiel eine Jahreszahl nicht. Dann könnte man zum Beispiel schreiben, um dieses Jahr herum oder am Anfang des Jahrhunderts und solche Dinge. Das kann dann vielleicht immer noch als Mangel an Präzision kritisiert werden, ist aber immerhin nicht falsch. Auf der anderen Seite bedeutet das natürlich, dass ein gewisses Faktenwissen schon da sein sollte. Und da hilft aber, darauf gehe ich später ein, wenn man einfach viel gelernt hat und schlichtweg viel weiß. Deshalb ist das sehr wichtig. Das hat eben diese doppelte Komponente von Präzision, aber eben auch der Vermeidung von Fehlern, die aus der Sicht der Beurteilung von Klausuren einfach besonders relevant werden können. Der nächste Punkt ging schon ein bisschen in die Richtung, ist das Thema Präzision. Also manchmal hat man so Formulierungen wie, die Menschen waren im Mittelalter sehr arm. Okay, da ist schon ein bisschen Hilfe drin mit sehr arm. Das sagt schon irgendwie, naja, arm ist irgendwie auch relativ. Und aber das ist natürlich sehr, sehr allgemein. Und wer sind die Menschen? Also im Zweifelsfalle ist es immer gut, so viel Präzision wie möglich zu erzielen. Also zum Beispiel, man sagt, die städtischen Unterschichten waren sehr arm, statt die Bürger in den Städten oder die Menschen in Städten. Also Präzision so intensiv wie möglich und im Vorfeld üben. Das ist dann leichter, wenn man sich vorher mal sozusagen eine Skala von Begriffen zusammengeführt hat, mit der man in der Lage ist, unterschiedliche Grade von Präzision auch explizit zu formulieren. Das heißt, dass die Leute, die Klausuren dann korrigieren, selber auch explizit eben darauf hingewiesen werden, dass das ein ganz präzises Wissen ist, ungefähres Wissen. Manchmal weiß ja auch die Forschung nur ungefähr Dinge oder eben vielleicht etwas eine Vermutung ist. Das heißt, es ist hilfreich, den Präzisionsgrad hier und da auch mal anzugeben. Also eben zum Beispiel um oder in der Regel solche Begriffe. Okay, der nächste Punkt ist zur Argumentation, Differenzierung und solche Dinge. Also da ist es so, dass Klausuren ja in der Regel durch die Operatoren, die da meistens drinstehen, schon irgendwie sowas wie eine Argumentationsstruktur sozusagen zu einer Argumentationsstruktur einladen. Also eine Erörterung als Pro und Contra, vielleicht eine Synthese. Und so sollte man auch bei der Klausur dann planen, also dass man Kapitel und Teile dann entwickelt, die sozusagen diese interne Diskussionsstruktur, wenn eine Diskussion verlangt ist, eben auch aufweisen. Und da sollte man einfach sehr genau, wenn man die Gliederung der Arbeit dann erstellt, darauf achten, habe ich eigentlich sowas wie eine Argumentation? Kann ich, unterscheide ich Thesen und Belege und Beispiele? Das sind so die drei Klassiker. Kriege ich Pro und Contra gut hin und solche Dinge. Also da versuchen, eine Argumentation zusammenzubringen und sie möglichst klar auch rhetorisch durchzuführen. Was auch immer gut ist, ist natürlich, wenn man diese Diskussion oder diese Erörterung anreichern kann durch Hinweise auf Forschungspositionen. Die einen sagen dies, die anderen sagen das. Oder Autor oder Autorin X sagt dies, aber in der neueren Forschung hat sich herausgestellt, das und so weiter ist jetzt anders gesehen. Also dass man zeigt, dass man in Klausuren zeigt, dass man auch die Forschung zur Kenntnis genommen hat und wenn es denn eben relevant sein sollte. Okay, vielleicht so viel zu dem Punkt. Der dritte Punkt ist die Form, da besonders die Rechtschreibung. Es gibt so, als ich hier an die Uni kam, hat mich das so als Gerücht irgendwie erreicht, dass Rechtschreibung und all diese Dinge überhaupt nicht relevant seien für die Beurteilung von Klausuren. Das ist aber nicht richtig. In dem Gesetz, das diese Benotung so regelt, gibt es einen Paragraphen, das ist der Paragraph 26 Absatz 13. Und da steht ungefähr drin, grobe Verstöße gegen die äußere Form können ungünstigere Benotungen nach sich ziehen. Naja, und was sind grobe Verstöße gegen die äußere Form? Da ist natürlich zunächst mal die Rechtschreibung zu nennen. Und dazu gehört, so nach meinem Eindruck, insbesondere die Kommasetzung. Die ist, natürlich wissen alle, dass die heutigen Schülergenerationen und auch die Studierenden diverse Rechtschreibungen kennen, die alte, wenn sie noch Bücher von früher haben, dann die neue, dann die reformierte neue und so weiter. Das heißt, da ist insgesamt Chaos in der Welt und das macht es natürlich schwer, da Präzision zu verlangen und zu liefern. Deshalb ist meiner Erfahrung nach bei der Kommasetzung so eine gewisse, wie ja auch in den Rechtschreibregelungen, so eine gewisse Spannweite von Möglichkeiten immer drin. Aber wenn es natürlich ganz, ganz krass wird und quasi jedes Komma falsch sitzt und auch Kommas sitzen, wo man sie überhaupt nicht setzt, zum Beispiel nach dem ersten sinnvollen Gedanken, Einheit wie zum Beispiel der Kaiser ging nach Hause, dann steht manchmal hinter der Kaiser das erste Komma. Das soll natürlich nicht sein oder jedenfalls nicht sehr häufig sein. Und das wäre so vielleicht ein Hinweis, dass man, wenn man anfängt, sich auf Staatsexamen vorzubereiten, doch nochmal sich den Duden oder diese Bücher schnappt und einfach nochmal die Kommasetzung einfach nacharbeitet oder lernt, dass das schon mal sitzt. Was wirklich auch ein Problem ist, manchmal ist Groß- und Kleinschreibung. Die ist auch schwierig nach diesen neuen ganzen Reformen und manchmal gibt es Zweifelsfälle und so weiter. Aber es kommt eben auch mal vor, dass ganz klare Nomina kleingeschrieben werden und andersrum und so. Und das ist dann schon, wenn es sich massiv häuft, natürlich schon irgendwie problematisch oder kann jedenfalls problematisch sein. Ja, selbst die Grundlagen quasi der Rechtschreibung gar nicht bekannt sind. Manchmal ist das ein Problem der Handschrift. Das ist ein wichtiger Punkt. Manchmal können Leute so typografisch groß und kleinen Buchstaben nicht unterscheiden oder unterscheiden sie nicht. Und machen zum Beispiel ein kleines A ein bisschen größer, typografisch klein ist, A recht groß, und da weiß man nicht, soll es jetzt klein sein oder groß und so. Und wie gesagt, wenn das nicht so häufig ist, ist es ja vielleicht auch gar nicht problematisch. Aber wenn es eben alles in Masse auftaucht, kann eben sich bei Korrekturen die Frage stellen, ob das nicht ein grober Formverstoß ist. Manchmal ist auch das M problematisch, weil es irgendwie Mode geworden zu sein scheint, bei einigen das M so zu schreiben wie ein N. Also die sparen sich einfach, manche sparen sich einfach den mittleren Schaft. Und manchmal macht M und N wirklich einen Unterschied. Und insgesamt ist es eben schon so, dass wenn man irgendwie als jemand, der einen Text liest, ständig Ns sieht, aber sie als M verstehen soll, ja, vielleicht eben an diesen Paragraphen denken könnte. Ja. Ja, dann immer so ein Problem in diesen Klausuren ist es, das habe ich aber noch, selbst bin ich da sehr tolerant, ist das der Umgang mit Abkürzungen, weil ich da auch weder aus der Rechtsprechung noch sonst irgendwie jemals was gehört hätte. Also zum Beispiel die Frage, muss man zum Beispiel ausschreiben oder akzeptiert man Z-Punkt, B-Punkt? Also ich akzeptiere das, was so Usus ist in dem Bereich. Also da ist ein bisschen Toleranz natürlich auch drin. Also aber trotzdem, wofür ich werben möchte, ist, die elementaren Grundsätze der Rechtschreibung zu beherrschen, ist sicher für Klausuren sehr nützlich. Der nächste Punkt, da geht es mehr ein bisschen ins Inhaltliche, und dann ist es manchmal so, das war oben schon bei Präzisierung so, ein wenig, aber noch ein bisschen anders, weil hier geht es um Konzepte. Also manchmal geht es ja in Klausuren eben auch um abstrakte Begriffe, zum Beispiel, naja, Macht oder Einfluss oder Gesetzgebung oder Kausalität und solche Dinge. Und dann stellt sich ja mit Klausuren auch die Frage, wie kommt es das? Oder erklären Sie, warum etwas passiert ist und so weiter. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man ein spezifisches, präzises Modell anbieten kann. Also wenn man zum Beispiel sagen kann, diese Institution und jene Handlungsträger oder jene Gruppe waren in gewisser Weise dafür verantwortlich oder ursächlich dafür, das eingetreten ist. Und so wünscht man sich das, und dann wünscht man sich natürlich zu sagen, ja, aber andere Forschung hat herausgearbeitet, dass auch die und so weiter, also Differenzierung, Präzision. Manchmal liest man dann aber leider so Sätze wie zum Beispiel, es geht immer nur um Macht. Naja, und das stimmt natürlich so allgemein wahrscheinlich nicht. Also dann müsste man das müsste man dann irgendwie nachweisen, nicht? Das ist natürlich schwer möglich. Deshalb würde ich immer dafür plädieren, Dinge, die so tendenziell in den Bereich der Phrase gehen oder der Extremversimplifizierung, Vereinfachung, Simplifizierung, einfach lieber zu vermeiden und klare, präzise Modelle, differenzierte Argumentation stattdessen zu bringen. Also nochmal, also lieber keine extremen oder überhaupt keine Simplifizierungen, wenn es irgendwie vermeidbar ist. Der letzte Punkt, den ich zu Staatsexamen noch sagen würde, ist der Aspekt des Übens, hört sich irgendwie auch fürchterlich nach 19. Jahrhundert vielleicht an, also jedenfalls sehr vorzeitig, aber ja, wir wissen ja irgendwie doch alle, dass die Übung eine gute Sache ist, wenn man was können will, und das ist eben auch richtig für Staatsexamensklausuren. Ich weise dann gerne darauf hin, dass ja gerade die Juristen in der Vorbereitung auf die Staatsexamina teilweise 100 Klausuren, Übungsklausuren schreiben. Also irgendwas zwischen 40 und 120 so. Also die Spitzenjuristen sagen dann, ja, sie hätten es mit 40 geschafft, und die normalen Juristen sagen, so 80 bis 100 braucht man so, bevor man diese Staatsexamenswoche da übersteht. Und auch gut übersteht, nur möglichst gut. Und diese Kultur des Übens ist also in manchen Fächern ganz üblich, also bei den Juristen insbesondere, bei uns aber eher nicht so. Aber jedenfalls gibt es so Vorbereitungskurse, und da kann man dann über Klausuren sprechen, und dann kann man natürlich auch immer mal sagen, hier, wir möchten das üben, und wenn das in dem Rahmen möglicherweise nicht möglich sein sollte, und manchmal wird es auch, wenn es angeboten wird, von Studierenden nicht so gut aufgenommen, was natürlich auch anstrengend ist, dann obendrauf noch im Zeitbudget kommt und so weiter. Aber was sich sehr bewährt hat, ist, jedenfalls wurde mir das berichtet, sind so Übungsgruppen, in denen dann gegenseitig so Leute, die sich aufs Staatsexamen vorbereiten, sich die alten Staatsexamensklausuren schnappen und so quasi Übungsklausuren schreiben. Also nicht vielleicht immer 5 Stunden, aber vielleicht mal 2-3 Stunden, und dann die Einleitung gegenseitig lesen, besprechen, kritisieren und dann im nächsten Schritt eben auch verbessern. Üben ist schon sehr sinnvoll. Über die Intensität kann ich nicht sagen, wie oft. Aber im Zweifelsfall, bis man den Eindruck hat, dass das jetzt richtig gut ist. Und dafür gibt es ja auch Dozenten, dass man mit denen mal vielleicht redet und sagt, hier, was halten Sie eigentlich davon? Das sind so unsere Übungsklausuren oder meine Übungsklausuren. Okay, dann vielleicht noch was zu diesen Übungsklausuren, die eigentlich, also in den meisten Unis, die ich kenne oder kennengelernt habe. Früher war es immer so die Aufgabe der Fachschaften, sozusagen den Erinnerungsfundus für die alten Klausuren anzulegen und quasi das Gedächtnis der Prüfung eines Instituts oder eines Bundeslandes zu sein. Aber es gibt auch eine Webseite, wo ältere Klausuren auch ganz offiziell dargestellt sind, und damit man sich so ein bisschen orientieren kann, also welche Themen kommen so eigentlich so dran und was ist der Schwierigkeitsgrad, kann man dann ja eigentlich an den Operatoren eigentlich auch ganz gut sehen. Ja, also von daher, es gibt sozusagen die Möglichkeit, ältere Klausuren jedenfalls an die Themen heranzukommen und dann auch zu üben. Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, und vielleicht noch was, letzter Punkt, ich werde manchmal gefragt, wie lange man vor dem Staatsexamen anfangen sollte zu lernen, zu üben. Und ich würde immer sagen, tja, also was mir gesagt wird von anderen ist, was ich oft höre, ist, ein Jahr doch verdammt kurz ist oder zu kurz gewesen sei. Von daher würde ich immer plädieren, länger als ein Jahr vorher. Wahrscheinlich sogar früher. Und im Grunde genommen, was mir dann Leute sagen, die jetzt auch schon im Referendariat sind, sagen mir, am besten wäre es gewesen, sofort anzufangen, nämlich durch das Anlegen vernünftiger Exzerpte, durch das schon sehr, sehr früh einsetzende Aufarbeiten von grundlegender Fachliteratur, insbesondere der Handbücher, damit so etwas wie ein Wissensgerüst, das dann eben für die Stabilität und die Präzision der Faktendarstellung sorgt, einfach sehr früh anzulegen. Also ist man einfach, warum nicht schon im zweiten, dritten Semester sagt, okay, ich will ein Staatsexamen machen, ich bereite mich langfristig vor im Sinne von langer Anlauf, weiter Sprung und erarbeite mir so Semester für Semester die Standardgebiete, die eben möglicherweise gefragt werden, und lege mir da Exzerpte an, die ich dann einfach relativ kurzfristig auch einfach durchlernen kann. Und in dem Sinne würde ich, je langfristiger, desto besser sagen. Und viel Glück.
Viel Glück und Erfolg im Staatsexamen auch vom gesamten Podcast-Team. Wir hoffen, dass die Tipps und Tricks von Professor Hengerer für euch hilfreich sind. Das war ein Podcast der Reihe Historikum, mehr als Geschichte. Gesprochen hat Veronika. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zum Podcast habt, meldet euch gerne bei uns. Unseren Kontakt findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir freuen uns, von euch zu hören und zu lesen. Bis bald bei der nächsten Folge.